Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch nach einer vollen Woche in Portugal gleich zweimal hintereinander, also zwei Sabbate hintereinander zu sehen und ganz besonders heute auch bei diesem besonderen Gottesdienst bei euch zu sein. Denn heute stehen die Jüngeren von uns mal ganz im Zentrum. Denn eigentlich sind Kinder das größte Abenteuer, dass wir so eingehen. Also ich noch nicht, aber das kommt vielleicht bald. Vielleicht, so Gott will. Aber man beginnt etwas, man entschließt sich zu etwas, es kommt jemand und Stück für Stück fangen die Kleinsten, dann Kleineren, mittlerweile schon relativ Großen, dann an, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Eigene Entscheidungen zu treffen. Und wir, oder ihr besser gesagt, als Eltern, hofft inständig und betet darum, dass sie bei euch und auch durch euch so viel mitbekommen haben, dass sie in der Vielfalt der Entscheidungen, die da zu treffen sind, auch die richtigen treffen. Für sie richtigen treffen. Und gerade wenn es dann darum geht, dass irgendwann Schule vor der Tür steht und wir sind eine Woche vor Schulbeginn, wahrscheinlich ist die Evelina schon aufgeregt, was da alles kommt. Das sind so die ersten Schritte, die man dann neben Kindergarten natürlich, aber auch schon mal in eine neue Richtung geht. Ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Und ich habe euch jetzt keine Kindergeschichte mitgebracht, aber ich weiß von einer Familie, die ein Lied vorbereitet hat. Und in diesem Lied geht es auch um das Gebet. Und wir haben gerade schon ein Lied zum Thema Gebet gehört. Und ich möchte da nur eine Kleinigkeit mitgeben vor diesem Lied. Ich komme nicht so sehr aus einer stark christlich geprägten Familie, aber meine Großeltern haben jeden Tag für jedes ihrer 8 Kinder gebetet und jedes ihrer 27 Enkelkinder. Und das haben sie auch noch gemacht, als meine Großmutter, die mittlerweile schon verstorben ist, dement wurde. Und da sind sie jeden Tag morgens am Küchentisch nicht nur den Namen einfach so gesagt, sondern hatten auch ein Bild vor Augen, vielleicht gerade wenn etwas aktuell war, und haben sich da die Zeit genommen, tatsächlich auch die 8 Kinder mit den Partnern und die 27 Enkelkinder vor Gott zu bringen. Und auch wenn ich das nicht beweisen kann, glaube ich doch, dass sie dazu beigetragen haben, dass ich heute hier stehen kann, an Gott glaube und letzten Endes Prediger bin. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, in euren Gebeten, gerade für die Jüngsten und die Jüngeren, nie aufzuhören. Niemals. Denn das ist ein Riesensegen und Gott bewirkt durch Gebete Wunder. Und jetzt freue ich mich, dass die Familie Hoffmann und Hoffmann und Fink ein Lied für uns singen, in dem auch das zum Ausdruck bringt. Kommt, ihr dürft einfach mal alle mit nach vorne kommen.
Schnell verflogen und die Schulzeit nun wieder beginnt. Für dein erstes kommendes Schuljahr wünschen wir dir ganz viel Spaß in der Schule, bei den Hausaufgaben und vor allem gottesreichsten Segen. Und in dieser wunderschönen Schultüte, die ich dir gleich gebe, sind ein paar Geschenke für dich und unter anderem auch das von der Gemeinde. Und das kannst du dann am ersten Schultag mit Freude auspacken.
Da ist die Schultüte fast so groß wie die Evelina. Ich habe auch noch zwei Worte für die Evelina und dann darf ich alle Kinder mal nach vorne bitten, denn ich möchte mit euch noch ein Gebet sprechen. Evelina, auch von mir, von meiner Seite, ich habe mal nachgeguckt, was dein Name heißt. Weißt du das? Vielleicht, ne, aber noch ein bisschen schüchtern. Und es ist auch gar nicht so einfach bei dir, denn ich habe rausgefunden, dass es vielleicht von Lateinisch Avis der Vogel kommt. Und dann wünsche ich dir, dass du Flügel bekommst, auch in der Schule. Nicht von der Schule fliegst, sondern von oben sieht alles manchmal viel klarer aus. Also ich liebe einen Stadtplan. Ja? Wenn ich durch eine Stadt irgendwie kommen muss, dann brauche ich einen Stadtplan. Und dass du so Flügel bekommst und auch den Überblick über alles behältst. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass Evelina von Eva kommt, mit der Bedeutung eben auch die Lebensspenderin oder die Kraftgebende. Und da wünsche ich dir ganz viel Kraft für all die Aufgaben und Entscheidungen, die da vor dir liegen und dass du auch ganz viel Spaß dabei hast. Und jetzt darf ich alle Schulkinder, alle, die noch zur Schule gehen, einfach mal hier nach vorne bitten, dann spreche ich mit und für euch ein Gebet. Und ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid. So, nicht so schüchtern, kommt mal zusammen hier. Wir machen ein großes Gruppenknuddelgebet. Es geht ja nur ums Beten, da müssen wir nicht präsentiert werden. Wir machen einfach so einen kleinen Kreis hier. Wir sind jetzt fast wie alleine und wir beten gemeinsam zu unserem Gott. Himmlischer Vater, ich stehe hier mit all den Kindern und Jugendlichen, die in die Schule gehen. Für die Evelina wird es das allererste Jahr. Und ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, dass du sie stärkst, dass du ihnen Kraft und Konzentration gibst, dass du aber auch mit den Eltern bist, mit der Gemeinde, dass wir sie begleiten, dass wir ihnen eine Hilfe, eine Orientierung, hoffentlich auch gute Vorbilder sind, dass wir mal ein offenes Ohr für sie haben, auch dann, wenn die Fragen manchmal schwierig sind. Herr, ich bitte dich aber vor allen Dingen, dass du sie begleitest. Sei du ihnen ihr Führer. Zeige ihnen den rechten Weg und lass sie bei all dem, was sie hören und sehen, immer das Gute entdecken. Denn du steckst auch in der Schöpfung und in den Naturwissenschaften und all dem, was es da gibt. Hab Dank, dass du mit ihnen gehst, sie begleitest und sie so führst, dass sie am Ende einen guten Weg für sich wählen dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Alles Gute euch fürs neue Schuljahr. Ihr Lieben, ich habe mir ein Predigtthema ausgesucht, was zumindest anknüpft an das Thema der Schule, des Miteinanders, der eigenen Wege. Und es ist alles andere als ein leichtes Thema. Ich möchte heute mit euch über Mobbing nachdenken. Oder wie es ist, ausgegrenzt zu werden, Ausdrücke an den Kopf geschmissen zu bekommen, nicht in der Gruppe zu sein, in der man gerne sein würde, Verletzungen zu ertragen. Und all diejenigen, die nicht mehr in die Schule gehen, die wissen trotzdem genau, wovon ich spreche. Denn das ist ein Thema, das nicht nur in der Schule vorkommt, sondern was wir immer und überall auch erleben können. Bei Mobbing gibt es immer Täter und Opfer. Und das Verrückte ist, eigentlich sind wir nie nur eins davon. Mal sind wir Opfer und vielleicht macht uns das Opfersein manchmal auch zu Tätern, weil wir Angst haben, wieder Opfer werden zu können. Wenn ich an mich denke, ist mir eine Erinnerung so sehr eingebrannt, dass ich sie, glaube ich, nie wieder losbekomme. Es war noch in der Grundschule und da gab es neben dem Gerangel, wer der Stärkste am Pausenhof ist und Schlägereien und all dem, was da so dazugehört, auch eine Person, die war anders. Und anders sein ist meistens die Garantie dafür, dass man zumindest Gefahr läuft, Opfer zu werden. Die Person hieß Jonas. Total toller Junge. Aber ich war keiner. Und viele andere auch nicht. Und dort, wo ich eine Ferse habe, hatte er so etwas wie einen Daumen, ein Anhängsel. Der Fuß war einfach fehlgebildet. Oder nicht so, wie wir das für normal halten. Er konnte aufgrund dessen nicht so laufen wie alle anderen. Hatte einen Schuh, der extra für ihn angefertigt werden musste. Und aus Kinderperspektive lustig aussah. Und eigentlich habe ich da nie mitgemacht, außer bei einer Szene. Es war im Sportunterricht. Irgendwas war, ich habe keine Ahnung mehr. Und heute nennt man das Spencer. Ja? Einer steht dort und alle Bolzen drauf. Er stand dann auch da, aber das war damals nicht Spencer. Und ich habe diesen Ball genommen, auch auf ihn geworfen. Und ich vergesse es nie. Es ist einfach zutiefst beschämend, obwohl ich damals nicht gläubig war und so weiter und so fort. Da muss man keinen Glauben dafür haben, um irgendwo tief zu erkennen, wie scheußlich man manchmal ist. Das geht so weit, dass wenn ich über mögliche Kindernamen nachdenke, Jonas für mich ein schwieriger Name ist. Ich kenne zum Glück mittlerweile viele Jonasse und ich weiß nicht, wie das Kindergärtnerinnen und Lehrern geht. Die kennen alle möglichen Kinder mit allen möglichen Problemen und wahrscheinlich ist irgendwann kein Name mehr unbelastet. Aber Jonas war für mich lange Zeit immer noch ein schwieriger Name, weil es mich immer daran erinnert hat, was für ein Typ ich gewesen bin und was da eben auch in mir drin steckt. Heute ist das nicht anders. Als wir auf der Freizeit waren, von der ich euch schon letzte Woche berichtet habe, hat jemand mit diesem kleinen Ding Nachrichten bekommen. Wir haben es alle. Man kann damit gute Sachen machen. Man kann sich informieren, man hat eine Enzyklopädie zur Hand, man kann alles Wissen der Welt per Knopfdruck abfragen, man hat vielleicht eine Bibel da drauf, aber man kann damit auch Nachrichten schreiben, in dem Fall anonym. Und während es noch ganz toll ist, einer Person anonym sagen zu können, wie toll sie ist, weil ich mich das selber nicht traue, und Teenies machen das natürlich und nutzen das. Das ist ja diese kleine App oder diese kleine Software, wäre positiv eingenutzt. Wenn man jemandem was Gutes sagt, weil man es sich noch nicht selber traut, dann wäre alles in Ordnung. Aber hier hat eine Person diese Software dahingehend missbraucht, hinter der Anonymität sich zu verstecken und dem Empfänger die schlimmsten Nachrichten zu schicken, die ich jemals gelesen habe. Ich stehe hier vor so einer gewissen Zwickmühle. Denn einerseits möchte ich dieses Thema genauso ansprechen, wie es ist. Auf der anderen Seite stehen da Wörter, die ich so gar nicht sagen kann und möchte. Wenn wir hier jeden Ausdruck mit einem Piep überblenden würden, so wie das im Fernsehen oftmals gemacht wird, dann wäre hier nur noch ein Ton zu hören. Es ging um eine Person, die vor der Freizeit krank war, auf die Intensivstation kam und folgenden Text bekam: Zum Glück bist du nicht bei Korsika dabei, du Ausdruck, Ausdruck. Ausdruck, dich in deinen Ausdruck, Ausdruck, verdienst du Ausdruck, Ausdruck. Ich glaube, wenn ihr euch an der Stelle der Ausdrücke das reinsetzt, was ihr euch kaum vorstellen wollt, seid ihr noch nicht einmal nahe dran. Da ist jemand auf einer Intensivstation, freut sich ein Jahr lang darauf, auf eine Jugendfreizeit zu kommen und erhält solche Nachrichten. Und dann geht es auch noch weiter. Als er dann dabei war, hieß es, die Freizeit wäre tausendmal schöner ohne dich, du Ausdruck, Ausdruck. Hoffentlich stirbst du einfach. Geht weiter. Wie kann man dich auch nicht hassen oder mögen? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Und man könnte weitermachen ohne Ende. Mobbing oder Nachrichten schreiben. alles andere als lustig. Und das gibt's nicht erst jetzt. Wir lesen nicht diese Kurznachrichten, aber wir lesen dieselben Geschichten. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, die eine ähnliche Ausgrenzung zur Folge hat. Sie befindet sich im ersten Buch Mose, gar nicht so weit weg vom Anfang. Und hier das Kapitel 37. Ich habe eine ganz einfache Übersetzung gewählt, damit man der Geschichte einfach nur folgen kann. Mir geht es hier eher um das Ganze als um einzelne Wörter. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, dem 37. Kapitel, ab Vers 1. Jakob nahm seinen Wohnsitz im Land Kanaan, dem Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte, ein. Dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Jakobs Sohn Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. 17 Jahre, also älter als das, was hier bei meinen Teenies passiert ist. Er half seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, beim Hüten der Schafe und Ziegen. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute sich von dem Treiben seiner Brüder erzählten. Jakob hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Hier gibt uns der Text den Grund. Er ist anders. An der Stelle mehr geliebt. Urempfindungen des Menschen wie Neid und Missgunst kommen hoch. Und auch wir kennen das. Wir sind nicht Leute, die noch nie neidisch gewesen wären. Wir sind auch nicht Leute, die nie vergleichen würden. Es fällt euch bestimmt auf, wenn euer Nachbar ein neues Auto fährt. Da bin ich mir ganz sicher, zumindest uns Männern. Ich bin mir nicht sicher, was bei den Frauen an der Stelle gesagt werden muss. Aber euch fällt etwas ein, da bin ich mir sicher. Wir vergleichen. Und in allermeisten Fällen tun wir das, weil vielleicht nicht genug Selbstwertgefühl da ist, Selbstbewusstsein. Man sagt, dass bei einem Heranwachsenden bis zum 7. Lebensjahr das Fundament dessen, was wir später auch als Selbstbewusstsein, als Selbstwertgefühl nennen, ausgebildet ist. Dass alles, was danach kommt, eigentlich nur versucht, das Bedürfnis, was da vorhanden ist, oder auch das schwarze Loch oder das Fehlende, auszugleichen. Bis zum 7. Lebensjahr, stellt euch das mal vor. Was man bis dahin nicht geschafft hat, das schafft man nicht mehr. Eigentlich erschreckend, oder es zeigt uns auf, wie wichtig es ist, dass am Anfang von unseren Jüngsten einfach wir Eltern oder auch als Gemeinde Bezugspersonen da sind, die sich kümmern, die lieben, die einfach nur annehmen, ganz egal was ist. Mit allem Blödsinn, allem Quatsch, die dürfen erstmal so sein. Ohne dass man es gut heißt, aber ich nehme dich erstmal an, komme was wolle. Josef wurde mehr geliebt als andere. Und das alleine ist schon ein Vergleich. Also geht es weiter. Vers 4. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum. Als er ihn seinen Brüdern erzählte, wurde ihr Hass noch größer. Ich will euch sagen, was ich geträumt habe, fing Josef an. Wir waren miteinander auf dem Feld, schnitten Getreide und banden es in Garben. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und eure Garben, sie stellten sich im Kreis um sie herum und verneigten sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du willst wohl noch König werden und über uns herrschen. Wegen seiner Träume und weil er sie offen erzählte, hassten ihn seine Brüder noch mehr. Uns wird nicht gesagt, wann das war, aber es liegt auf jeden Fall schon zurück. Ich denke, er war noch jünger. Und manchmal sagen wir vielleicht auch etwas als Jüngere, was unüberlegt ist. Wir hören uns noch nicht selber sprechen oder wir überlegen noch nicht so sehr, wie kommt das, was ich sagen will, auch an. Bei uns Erwachsenen ist das manchmal anders. Wir überlegen was möchte ich sagen, wie sage ich es am allerbesten und hoffe dann immer noch inständig, dass mein Gegenüber das auch so versteht, wie ich das gemeint habe. Aus dem Grund ist auch eine Auge-zu-Auge-Kommunikation immer vorzuziehen gegenüber den Fällen, wo wir einander nicht sehen. Und eine mündliche Kommunikation immer dem vorzuziehen, wo man nicht die Möglichkeit hat, direkt nachzufragen. Am Schluss bleibt nur noch das Schriftliche. Und ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Missverständnisse, wie wenn wir uns nur noch schreiben. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, mal ganz kurz dazwischen, du warte mal, das habe ich nicht verstanden, oder meinst du das wirklich so, oder bei mir kommt das an. Sondern dann wird geschrieben und zurückgeschrieben und wieder geschrieben und zurückgeschrieben. Und das Verrückte ist, in den allerseltensten Fällen klärt sich dadurch irgendetwas. Hier sprechen sie miteinander. Aber auch das hat nicht das gewünschte Resultat. Als er das, Vers 10, seinem Vater erzählte und von seinen Brüdern, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist das für ein dummer Traum, den du da geträumt hast? Ich und deine Mutter und deine Brüder, wir alle sollen uns vor dir niederwerfen? Die Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Es ist wohl auch eine gewisse Reife, die es ermöglicht, über bestimmte Dinge einfach mal hinwegzugucken. Wenn ich irgendetwas gesagt bekommen habe, einfach mal zu sagen, gut, das ist jetzt gesagt, Schwamm drüber, lass uns wieder neu beginnen. Aber auch das schaffen wir nicht immer. Manche von uns haben Dinge erlebt, die so tief sitzen, dass man da nicht einfach wieder weitermachen kann. Manche von uns liegt es etwas leichter, auch Dinge liegen zu lassen. Und wenn ich an Tina und mich denke, dann haben wir hier schon eigentlich so die Gegensätze. Und wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, und sie sitzt hier, also ein Einspruch kann erlaubt werden, dann ist sie diejenige, die sich viel schwerer tut, über das, was so aus meinem Mund kommt, mal hinwegzugehen. Bei mir ist das anders. Wenn sie irgendwas sagt, dann ist das Schwamm drüber, ganz schnell, ganz einfach. Ich bin da total pragmatisch. Das geht so weit, dass wenn ich mal schlecht drauf bin, sie versucht, mich rauszuholen. Und wenn das nicht schnell genug klappt, ist sie schlecht drauf. Und damit schafft sie es automatisch, mich gut drauf zu bringen, weil eine schlecht gelaunte Frau ist viel zu anstrengend und alle Ehemänner wissen genau, wovon ich spreche. Aber es ist, jeder geht anders um damit. Und darüber kann man lachen. Über Verletzungen und auch als Gemeinde, als Familie, da kommt das einfach vor, ist es manchmal richtig schwierig, einen Neuanfang zu wagen. Weil man dadurch sagt, ich mache mich wieder verletzlich. Ich gebe dir wieder die Chance. Ich möchte das nicht mit mir rumschleppen. Es steht zwischen uns. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Bei Josef und den Brüdern gab es diese Möglichkeit nicht. Und so haben sie das, was sie dort erlebt und erfahren haben, mitgetragen. Es gärte und es wuchs sich zu einem Plan aus, der in die Katastrophe münden sollte. Vers 12. Einmal waren Josefs Brüder unterwegs. Sie weideten die Schafe und Ziegen ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Jakob zu Josef, du weißt, deine Brüder sind mit... Oh ja, fehlt was in meiner Übersetzung. Ich lese in der guten alten Bibel. Du weißt, deine Brüder sind mit den Schafen. Vers 13. Da sprach Israel Jakob zu Josef, weide nicht deine Brüder, die Herde in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn hin aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ähnlich wie der verlorengegangene Sohn vom Vater schon von Ferne erkannt wird, aber mit ganz anderen Absichten. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt, lasst uns ihn töten und an eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Der Beschluss ist schnell gefasst. Das Opfer schon längst gefunden. Sie sind mehr, er ist einer. Er soll König sein? Ja, ja, komm mal her, Bürschchen, dann zeige ich dir, wie es ist, König zu sein. Ob es uns gefallen würde, wenn jemand mit solchen Träumen vor uns prahlen würde, sei dahingestellt. Aber die Reaktion ist doch sehr drastisch. Töten ist eben mehr. Aber Jesus sagt auch, dass Töten nicht einfach nur mit dem Messer beginnt, sondern auch schon mit Worten. Und spätestens da wissen wir, dass wir gar nicht so weit weg sind. Gedanklich, manchmal auch mit Worten. Es gibt hier einen, der hat Bedenken. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie an dieser Stelle überlegt haben, was passiert mit ihm. Ja. Ist die tief genug? Ist es noch alles okay? Ich glaube, das war ihnen egal. Wenn man jemanden in einen Brunnen schmeißt, eigentlich eh schon drauf und dran ist, ihn mit dem Gedanken, ihn umzubringen, dann haben sie sich darum auch keine Gedanken gemacht. Aber klar ist, aus dieser Zisterne kam er alleine nicht wieder raus. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead her, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Laudanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder und unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Auch hier wird uns auffallen, dass Josef in vielerlei Hinsicht Parallelen darstellt zum Leben Jesu. Beim Leben Jesu oder bei Jesus waren es 30 Silberlinge, hier waren es nur 20. Aber es ist beides der Verrat, beides aus der engsten Gruppe derer, die um ihn waren, Familie. Für ihn ging es nach Ägypten. Und wir lesen in den folgenden Versen, die wir gar nicht mehr alle durchlesen müssen, dass die Brüder danach das Gewand genommen haben, Blut drauf gesprenkelt haben, zum Vater gegangen sind. Eine perfekte Ausrede, wie sie meiner Meinung nach nur Jugendliche auftischen können. Ich habe mich selber so oft beim Lügen erwischt. Und wenn man da mal anfängt, da gibt es kein Aufhören, weil sonst musst du ja zugeben, dass du hier die Unwahrheit gesagt hast. Lügen sind ein Spinnennetz. Und ich kann euch nur empfehlen, das betrifft alle, sich nicht darin zu verspinnen, denn es ist so schwierig, sich daraus zu lösen. Für die Brüder damals ganz genauso. Es steht sogar da, dass sie versucht haben, den Vater zu trösten. Diejenigen, die bewusst das Ganze überhaupt erst in Gang gesetzt haben. Das erwünschte Ziel der Brüder, vielleicht die Gunst des Vaters zu erwerben, und in seinen Augen mehr Liebe zu bekommen, ist vollkommen fehlgeschlagen. Wir lesen danach, dass der Vater so trauerte, dass es heißt, er will lieber mit ins Totenreich gehen, als weiter unter den Lebenden zu sein. Mobbing oder der Versuch, sich auf Kosten anderer höher zu machen, als man ist, erzielt nie das gewünschte Ergebnis, zumindest nicht auf lange Sicht. Denn normalerweise sehen die anderen, ob ich mich hier gerade auf Kosten anderer zu jemandem mache oder ob ich jemand bin. Mobbing ist im Grunde genommen eigentlich ein relativ verzweifelter Versuch, an der eigenen Situation irgendetwas zu verändern. Vielleicht der Versuch, an dem, was ich nicht bis zum 7. Lebensjahr an Liebe, an Selbstbewusstsein, an Vertrauen bekommen habe, irgendwie aufzuholen. Aber es mündet niemals im erwünschten Ergebnis. Wenn ich Josef anschaue, dann ist, obwohl er in jungen Jahren Schweres erlebt hat, außerordentlich viel aus ihm geworden. Bei ihm zeigt sich mir ganz deutlich, dass schlechte Erfahrungen, all das, was wir erleben, uns nicht zwangsläufig zwingen, dann in eine Richtung zu gehen, bei dem alles nur schlecht ist. Gott sieht auch diejenigen, die unterdrückt sind. Das verspricht er uns an so vielen Stellen. Und so möchte ich euch nur in aller Kürze einmal aufzeigen, wie viele Parallelen zwischen Jesus und Josef bestehen. Ich habe euch schon gesagt, dass er für einen Sack Silber verkauft wurde. Ich habe euch gesagt, dass beide einen Mantel trugen und dass dieser Mantel eine besondere Rolle spielt, genauso bei Jesus. Wir lesen im 41. Kapitel, als es darum geht, dass Josef Träume deuten soll, dass seine Weisheit und Kraft von Gott kommt. Das ist 41, Vers 16. Wir lesen bei ihm im 38. Vers, das ist jetzt alles Kapitel 41, dass der Pharao erkennt, dass Gottes Geist in ihm ist. Und das zu einer Zeit, wo man überhaupt nicht von Heiliger Geist oder Ähnlichem gesprochen oder gedacht hat. Wir lesen bei ihm im 41. Vers, Kapitel 41, dass er als Herrscher über das ganze Land eingesetzt wird, genauso wie es Jesus sein wird. Wir lesen bei ihm im 43. Vers desselben Kapitels, dass alle vor ihm niederknien, genauso wie es einmal sein wird, wenn Christus wiederkommt. Wir lesen bei ihm, dass ihm vom Pharao eine Braut gegeben wird, genauso wie Christus die Braut, die Gemeinde heiraten wird oder dass das Bild ist, an das wir glauben, wenn wir daran glauben, dass Christus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Wir lesen bei ihm, dass sich Josef um all diejenigen kümmert, die in ihrer Not zu ihm kommen. Das ist auch im selben Kapitel, ab Vers 53. Hier ist es eine Hungersnot. Aber das ist heute nicht anders. Die Menschen hungern und dürsten. Vielleicht nicht körperlich, physisch nach Essen und Trinken, aber doch nach Sinn, nach einem Wert des Lebens, nach einer Ausrichtung, nach einer Möglichkeit, die erklärt, wofür sind meine Jahre überhaupt gut. Josef kümmert sich. Und zuletzt, Vers 57, kommen alle Nationen zu ihm. Aus allen Ländern ringsrum kommen die Nationen zu Josef, um Korn zu kaufen. Auch das ist das Bild, das später alle zu dem einen kommen werden. Weil nur bei dem einen das Bedürfnis zu stillen ist, von dem die Bibel spricht. Dem Ewigen, nicht nur dem Zeitlichen. Was ich damit aufzeigen will, ist, dass trotz allem, was Josef erlebt, die Fußspuren Jesu ganz deutlich zu erkennen sind. Auf uns umgemünzt heißt das, trotz allem, was in unserem Leben passiert, wünsche ich mir, dass trotzdem die Fußspuren Jesu auch in unserem Leben zu erkennen sind. Und das sieht ganz anders aus. Ich kann es nicht vorschreiben, aber ich hoffe, dass man in uns Güte findet, dass man in uns eben auch Vergebung findet. Die Charaktereigenschaften Gottes im allerbesten Fall. Zuletzt heißt es dann schon bei Josua, dass er die Gebeine des Josef mitnahm, als sie ins gelobte Land einzogen. Josef wollte nicht in der Fremde begraben sein. Wir sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Wenn uns bewusst ist, dass wir nicht nur für das Hier und Jetzt geschaffen sind, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, dass alles Mobbing, was wir vielleicht auch manchmal aufgrund unseres Glaubens erdulden, immer zeitlich begrenzt ist. Oder mit einem anderen Wort ausgedrückt, was nützte es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und doch Schaden nehmen an unserer Seele? Dass also all das, was hier ist, nicht an allererster Stelle stehen sollte, sondern unsere Ausrichtung zu Gott, unsere Beziehung, das Gewissen an diese Stelle gehört. Wenn wir das schaffen, schaffen wir es hoffentlich auch, immer wieder einen Neuanfang zu starten. Immer wieder einen Raum zu öffnen, in dem Versöhnung möglich ist. Denn wir sind nie nur Opfer. Ich war immer wieder auch Täter. Wie ist das bei uns? Brauchen wir nicht auch immer wieder Versöhnung? Wenn ich mir etwas wünschen würde für unsere Gemeinde, dann wäre das ein Wochenende, bei dem wir nichts anderes machen, als zusammen zu sein, beten, sprechen, beten und nochmal beten. Ich glaube, das stünde vor allem anderen, vor Ausrichtung, vor Aktionen, vor Plänen. Und es würde uns, das ist mein naiver Wunsch, es würde uns im tiefsten Innern verändern, zueinander hin. Josef und seine Brüder hatten diese Gelegenheit. Sie konnten reinen Tisch machen. Sie haben Dinge ganz offen angesprochen. Aber sie haben sich auch vergeben. Ich wünsche uns, dass wenn es ums Thema Mobbing, Ausgrenzung, Verletzungen und persönlichen Zerwürfnissen geht, dass wir es genauso machen, dass wir Wege finden, wieder zusammenzukommen und uns Vergebung schenken lassen von dem Vergebung kommt. Nur aus dieser Verbindung heraus können wir immer wieder einen Neuanfang wagen. Das gilt für uns als große Gemeinde genauso wie für unsere Jüngsten, auch wenn sie das ganz schnell vergessen. Da geht es ums Spielzeug und das ist irgendwann wieder egal. Wir wissen im Allgemeinen ganz genau, wann wir jahrelang Dinge mit uns mitschleppen. Ich wünsche uns, dass wir die Kraft finden, vielleicht diesem Gedanken nachzugehen und Dinge aus dem Weg räumen, die wir schon längst, schon so lange abgeben sollten. Gottes Kraft und Segen dafür. Amen. Amen.